RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Landesverbände in Bayern und Schleswig-Holstein riefen dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Auch die Berliner Jusos wollen den Vertrag ablehnen. Kritisiert werden unter anderem die Pläne der künftigen Bundesregierung, die Migrationspolitik zu verschärfen und das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Kritik am Koalitionsvertrag kommt auch von Sozialverbänden und Krankenkassen. Sie warnen davor, dass die Beiträge für die Sozialversicherungen deutlich steigen könnten. Jim Bob Nikschas.
Die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele, vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten. Er warnt in der Augsburger Allgemeinen vor einem, Zitat, Beitragstsunami.
Bei einem neuen russischen Luftangriff auf die Ukraine sind viele Zivilisten getötet worden. Im Zentrum der Stadt Sumy schlugen heute zwei Raketen ein. Präsident Zelensky spricht von mehr als 30 Todesopfern. Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Vor etwas über einer Woche schlug eine russische Rakete in Kryvyi Rih in einem Wohnviertel ein. 19 Menschen starben, von ihnen 9 Kinder.
Zum Auftakt der Karwoche hat sich der gesundheitlich angeschlagene Papst im Vatikan vor tausenden Gläubigen gezeigt. Franziskus erschien am Ende der Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz, wo er im Rollstuhl durch die Menge gefahren wurde. Die Messe selbst wurde von einem Kardinal geleitet. Der 88-jährige Franziskus litt zuletzt an einer schweren Lungenentzündung. Er wurde deswegen wochenlang in einer Klinik in Rom behandelt. In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gerade Werder Bremen zu Gast. Es steht aktuell 1:1. Die Berlin Volleys haben das Finale der Volleyball-Bundesliga erreicht. Das Team hat am Nachmittag auch das dritte Halbfinalspiel gewonnen und damit die Serie mit 3:0 für sich entschieden. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter bis zum Abend von Südwesten Wolken. Zurzeit haben wir in Berlin Eiskeller 23 Grad, Fürstenwalde 24. In der Nacht wechselnd bewölkt 10 bis 7 Grad, morgen mehr Wolken, am Nachmittag vereinzelt Regen 19 bis 23 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die israelische Armee hat erneut ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens angegriffen. Dort habe sich eine Kommandozentrale der Hamas befunden, behauptet das Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Man habe rechtzeitig gewarnt, deshalb sei niemand verletzt worden. Heute gehen die Angriffe weiter, meldet Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Israels Armee hat Menschen aufgefordert, weitere Gebiete im Süden des Gazastreifens zu verlassen. Sogenannte Sicherheitszonen werden weiter ausgeweitet. Seit der Krieg in Gaza Mitte März wieder intensiviert wurde, sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 400.000 Menschen erneut auf der Flucht. Die Stadt Rafah im Süden ist inzwischen menschenleer. Auch Teile von Khan Yunis, dem zweitgrößten Ballungsraum in Gaza, mussten geräumt werden. Aus dem UN-Menschenrechtsbüro in Genf hieß es, Palästinenser würden gewaltsam in immer kleiner werdende Gebiete gedrängt, in denen sie kaum oder gar keinen Zugang zu Wasser, Nahrung und Unterkünften hätten. Dauerhafte Vertreibung sei zudem ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verstoße gegen die Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung unter einer Besatzungsmacht. Inzwischen gelten 92% der Gebäude in Gaza als zerstört oder beschädigt. Seit 6 Wochen lässt Israel zudem keine humanitären Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen, also beispielsweise auch kein Essen und keinen Treibstoff, um Wasserpumpen zu betreiben. Die humanitäre Lage ist katastrophal. In der Nacht griff nach palästinensischen Angaben Israels Luftwaffe zudem ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens an. Den Meldungen zufolge erfolgte der Angriff nach einer sehr kurzfristigen Warnung, das Gebäude zu evakuieren. Dort sollen sich Patienten, Verletzte und ihre Begleiter befunden haben. Operationssäle und die Sauerstofferzeugung für die Intensivstation seien zerstört worden, heißt es. Die israelische Armee teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, der Vorfall werde untersucht.
Aus Israel Informationen vom Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Einen Sonntag unter Palmen genießen einige Urlauber heute. Palmsonntag begehen Christen überall, den Beginn der Karwoche. In Jerusalem waren einst zum Einzug Jesu Christi Palmenzweige gestreut worden, um ihm als König zu huldigen. Im Vatikan konnten Katholiken das Oberhaupt ihrer Kirche begrüßen, berichtet Lisa Weiß.
Mit der Palmsonntagsmesse hat die Karwoche in Rom begonnen und auch Papst Franziskus war auf dem Petersplatz dabei, wenn auch nur kurz am Ende der Messe. Er wünschte den Gläubigen einen gesegneten Palmsonntag und eine gesegnete heilige Woche. Die Messe auf dem Petersplatz hat der argentinische Kurienkardinal Leonardo Sandri geleitet, denn Papst Franziskus ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, braucht immer noch zeitweise zusätzlichen Sauerstoff durch eine Nasenkanüle. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In der vergangenen Woche ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten. Er hat im Papstgewand in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore gebetet, hat sich mit einer Art Poncho im Petersdom gezeigt und war auch kurz bei einer Messe auf dem Petersplatz dabei. Außerdem hat er das britische Königspaar Charles und Camilla privat empfangen. Ein offizieller Besuch war zuvor wegen des Gesundheitszustands des Papstes abgesagt worden.
Lisa Weiß aus Rom. Für die Schokoladenbranche ist Ostern wie Weihnachten ein Riesengeschäft. Für Schleckermäuler wird das Vergnügen in diesem Jahr allerdings deutlich teurer. Trotzdem wollen viele nicht auf billige Alternativen ausweichen.
Ich finde, dass man schon einen krassen Unterschied schmeckt und ich mag auch die teurer sind, lieber als die billigen.
Die schmecken genauso.
Also die billigen schmecken nicht genauso, finde ich.
Also auf jeden Fall lohnt sich, die teuren zu kaufen.
Ich habe eine Sorte und die esse ich immer und ich schmecke den Unterschied sofort raus.
So wird vor allem für Markenschokohasen viel Geld ausgegeben. Kurios, überdurchschnittlich teuer sind ausgerechnet die Miniaturhasen, warnen Verbraucherschützer. Insgesamt rechnet der Handelsverband zu Ostern, dass mehr als 2,3 Milliarden Euro ausgegeben werden. Außer für Schokohasen auch für Deko, für Blumen und Spielzeug, berichtet Jörg Marksteiner.
Das wären dann fast 4% mehr als im vergangenen Jahr, sagt Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland.
Das ist doch eine ziemlich deutliche Steigerung, gerade wenn man sich anschaut, dass der Einzelhandel vor allen Dingen im stationären Bereich nur wenig wächst in diesen Zeiten, weil die Konsumstimmung eben nicht gut, sondern eher schlecht ist.
Aber vielleicht sind es ja gerade diese unsicheren und für viele bedrückenden Zeiten, vermutet Hertel, die dafür sorgen, dass man sich gerade jetzt etwas gönnt. Das meiste Geld wird nach einer repräsentativen Umfrage des Handelsverbands für Lebensmittel ausgegeben, aber auch für Geschenke, Blumen und Deko. Klar ist aber auch, was natürlich unangefochten ganz oben auf vielen Einkaufslisten steht.
Ich schenke Schokolade.
Auch immer Schokolade, Osterhasen, Eier.
Süßigkeiten wahrscheinlich. Und dann kaufe ich immer diese Schokoeier. Und die ganze Familie schenkt sich immer gegenseitig etwas.
Vielleicht ein Osterhasen aus Schokolade oder sowas.
Doch ausgerechnet die beliebten Schokohasen sind in diesem Jahr besonders teuer. Wer einfach ins Regal greift, kann problemlos 5 bis 7 Euro loswerden für einen nicht mal außergewöhnlich riesigen Schokohasen. Ganz schön viel Geld.
Das ist dem hohen Kakaopreis geschuldet, der also in den letzten 3 Jahren um das Fünffache gestiegen ist.
Erklärt Torben Erbrath. Er vertritt sozusagen die Schokohasenhersteller beim Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie.
Und das macht sich natürlich auch bei der Schokolade unabhängig von den sowieso anderen Preiserhöhungen, ob jetzt Energiebereich, hohe Tarifabschlüsse, Personal, macht sich das gerade in dem Bereich noch zusätzlich bemerkbar.
Doch das macht nicht alle Schokoartikel gleich teurer. Marlene Bär von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wollte es genau wissen. Deshalb ist sie für eine Stichprobe durch Supermärkte und Discounter gezogen, hat Preise fotografiert und ausgewertet und war dann selbst überrascht vom Ergebnis.
Dass eben die Marken-Osterhasen tatsächlich bis zu 3-mal mehr kosten als die Osterprodukte in den Discountern. Das war ein größerer Preisaufschlag, mit dem wir so nicht gerechnet haben.
Teuer wird die Schokolade vor allem durch den Kakaoanteil. Doch der war bei allen Proben, egal ob von Markenherstellern oder vom Discounter, zu 97% identisch, sagt Bär. Insgesamt sei die Qualität laut Zutatenliste auch vergleichbar Und noch etwas ist dir aufgefallen. Teuer sind besonders die kleinen, süß daherkommenden Schokoartikel.
Vor allem bei den Miniaturausführungen, also kleine Schoko-Osterhasen oder kleine Enten, ist uns aufgefallen, dass hier der Preisaufschlag nochmal besonders groß war. Im Vergleich zu einer Standardausführung waren es hier bis zu 159% mehr, die man für ja die kleine Version zahlen musste.
Klar ist aber auch, vielen Kunden geht es bei Schokolade nicht nur um den Preis.
Sondern eben um die süße Versuchung. Und immer noch besser als Plastikhasen. Die europäische Plastikindustrie will bis 2050 klimaneutral produzieren. Eine große Aufgabe, denn die Plastikproduktion ist sehr energieintensiv und der wichtigste Rohstoff ist klimaschädliches Erdöl. Gelingen kann das nur, wenn mehr wiederverwertet wird. NDR-Recherchen zeigen aber, dass die Branche in diesem Jahr wichtige Recyclingziele verfehlen wird. Reporterin Verena von Ondasa berichtet.
Pascal Klein zeigt auf das Herzstück seiner Fabrik im saarländischen Dillingen. In einem kleinen Reaktor macht das Unternehmen Pyrum aus alten Autoreifen den Rohstoff für neuen Kunststoff.
Also wir sind hier bei über 600 Grad. Und bei den über 600 Grad verdampft das Gummigranulat. Und dieser Dampf ist eine Mischung aus Öl und Gas.
Heraus kommt also industriell verwendbarer Ruß und ein Öl, das Pyrum an große Plastikproduzenten verkauft. Die setzen das wie fossiles Erdöl ein. Die Technologie haben sie hier selbst entwickelt. Erst seit 5 Jahren läuft die Fabrik. Auf Unternehmen wie Pyrum setzt die Plastikbranche, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Derzeit gehört die Branche zu den CO2-intensivsten weltweit. Studien zufolge entstehen 5 Tonnen CO2 für nur 1 Tonne Plastik. Um weniger Treibhausgase zu verursachen, würde es helfen, mehr zu recyceln, sagt Henning Wilz, der am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zu Kreislaufwirtschaft und Plastik forscht.
Man muss das Plastik viel besser im Kreislauf halten. Zurzeit nutzen wir das so, wir nutzen es einmal, schmeißen es weg, verbrennen es in Deutschland ganz überwiegend. Und wenn wir klimaneutral werden würden, dann müssten wir das Material erhalten und im Kreis führen.
Sprich recyceln. Bisher klappt das nur für einen kleinen Teil des Plastiks, und zwar mit mechanischem Recycling. Hierbei werden sortenreine Plastikabfälle geschreddert, eingeschmolzen und zu neuem Kunststoff. Die Menge an Plastik, die daraus entsteht, macht in Deutschland nur etwa 15% aus. Das liegt auch daran, dass in unseren Plastikabfällen viele verschiedene Kunststoffarten miteinander vermischt und diese oft stark verschmutzt sind. Damit sich das ändert, hat die Plastikbranche angekündigt, Milliarden in chemische Recyclingverfahren zu investieren. Bislang passiert ist aber noch zu wenig, sagt Wilz.
Wenn man sich den Status quo anguckt, dann haben wir in Deutschland weit unter 1% des Plastiks, das aus dem chemischen Recycling kommt. Das heißt, wir reden über Laboranlagen und Testanlagen.
Dabei hatte der Industrieverband Plastics Europe große Pläne. Noch vor 2 Jahren kündigte er an, dass bereits in diesem Jahr 900.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen produziert werden sollen. NDR-Analysen zeigen aber, das Ziel, das die Branche sich gesetzt hat, ist praktisch nicht erreichbar. Statt 900.000 Tonnen Plastik produzierte die Industrie zuletzt deutlich weniger als 100.000 Tonnen Plastik aus chemisch recycelten Kunststoffen. Christine Bunte ist Geschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland. Die Gründe dafür seien vielfältig.
Das eine sind tatsächlich die Kosten, die mit der Herstellung der recycelten Kunststoffe einhergehen. Es gibt auch in Teilen technologische Entwicklungen, wo man einfach feststellt, man hat technologisch noch Rückschritte erlebt.
Diese Rückschritte hat auch Kerstin Kuchter von der TU Hamburg beobachtet. Das chemische Recycling bezeichnet sie zwar als naturwissenschaftlich möglich, aber
es ist, würde ich sagen, nicht beherrschbar im Moment und ich würde auch sagen, nicht in den nächsten 20 Jahren. Insofern ist es keine realistische Lösung für unser Problem, was wir jetzt haben und unser Klimaproblem, was wir bis 2050 gelöst haben müssen.
Eine ernüchternde Aussicht. Der Beitrag der Fernsehredaktion Panorama zu diesem Thema ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Und ich rufe, und das ganz leise, weil er steht mir gegenüber, Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hä? Nein, ich hab's verstanden. Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. Aber ich hab mich verschluckt. Entschuldigung, auf zur nächsten Runde. Bis 18 Uhr mit der Bundesliga. Stuttgart in Unterzahl gegen Werder Bremen. Es steht 1:1 nach 85 Minuten. Und beim Grand Prix in Bahrain, wir sind bei der Formel 1, da führt Oscar Piastri im McLaren nach 7 von 57 Runden. Der WM-Spitzenreiter Lando Norris, sein Teamkollege, ist Dritter und Max Verstappen, der Weltmeister, liegt im Red Bull auf dem 7. Platz. Ann-Kathrin Rose ist unsere Reporterin in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena, der VfB gegen Werder Bremen.
Der VfB Stuttgart wagt sich in dieser Schlussphase zu 10 nach dem Platzverweis gegen Nick Woltemade. Noch einmal raus aus der eigenen Hälfte, 65. Minute. Woltemade vom Platz geflogen und die 10 Stuttgarter danach deutlich defensiver. Es bleibt beim Stand von 1:1. Bremen hat mit dieser fast halben Stunde Überzahl noch nicht so richtig viel machen können. Aber jetzt kommen sie über die Zentrale, versuchen sie über die rechte Seite. Der VfB steht defensiv mit viel Konsequenz, versucht da keine ganz großen Räume offen zu lassen und macht die Räume eng. Und Bremen sucht die Räume, findet sie aktuell noch nicht so richtig. Deshalb bleibt es beim 1:1 Stuttgart gegen Bremen.
Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das 4. Spiel im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gewonnen. 55-52 heute in Saarlouis. Das heißt, es wird eine entscheidende Begegnung nächste Woche in Berlin geben. Und soweit der Basketballsport. Wir widmen uns wieder dem Fußball und schalten ins Waldstadion. Das steht bekanntlich in Frankfurt am Main und dorten Tim Brockmeier, ARD-Reporter, am Mikrofon. Hallo Tim.
Gude aus Frankfurt, hallo.
Ja, Gude. Der 1. FC Heidenheim ist heute zu Gast und ich fürchte, die Heidenheimer werden voll auf Angriff setzen. Und zwar nicht im Sinne von unbedingt angreifen und versuchen, in den Strafraum zu kommen, sondern die Frankfurter so lange zu hetzen, bis sich die Strapazen aus dem Europa-League-Spiel bei Tottenham bemerkbar machen. Wie siehst du das?
Ja, könnte zumindest ein Mittel sein. Zwar hatte Trainer Dino Topmöller, der Eintracht-Trainer, ein bisschen rotiert, Rotation light, drei neue gebracht, aber natürlich war dieses Highlight-Spiel am Donnerstag schon auch kräftezehrend. Da mussten sie bis zum Schluss die Hessen alle Körner reinschmeißen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass die große Frage ist, wie die Eintracht jetzt umswitcht kann von ganz großer, heller Bühne Europa und diesem Highlight eben gegen diesen Premier League Club Tottenham Hotspur in London auf ganz biederen, fiesen Liga-Alltag gegen den Abstiegskandidaten, gegen den man einmal einfach gewinnen muss. Das ist durchaus eine Chance für Heidenheim, sehe ich schon auch, ja.
Ich bin mir sicher, die Eintracht-Fans werden ihre Mannschaft schon auf Trab bringen. Übrigens, das als Information für alle Anhänger der Eintracht. Tottenham hat heute in der Premier League verloren, auswärts bei den Wolverhampton Wanderers 2:4. Aber zurück zum Gast, dem 1. FC Heidenheim. Seit die Heidenheimer aus dem Europapokal raus sind, geht's für sie in der Bundesliga nach oben. Die wirken wie befreit. Eine Belastung ist ihnen genommen. Gar keine Frage, oder?
Ja, zumindest können sie sich, anders als die Eintracht, voll auf die Liga konzentrieren. Und du hast recht, sie hatten zuletzt wirklich gute Spiele. Siege gegen Kiel und Pauli, dann eigentlich letzte Woche gegen Leverkusen auch das klar bessere Team gewesen mit besseren Chancen. Und dann kam halt eben die Late Minute oder Last Second Leverkusener und haben dann noch dieses eine Tor gemacht zum Sieg. Das war sicherlich ein bisschen ein Herzknautscher für Heidenheim und die eigenen Fans. Aber die Tendenz ist ziemlich klar und die machen einen guten Eindruck in den letzten Wochen. Und deswegen wird das auch keine leichte Aufgabe für die Eintracht. Zum einen eben, wir haben es ja gesehen, gesagt ist gerade im Kopf, aber eben natürlich dann auch auf dem Platz.
Tim Brockmeier heute am frühen Abend, unser Reporter im Frankfurter Waldstadion hier im RBB 24 Inforadio. Die Eintracht gegen den 1. FC Heidenheim. Das ist die letzte Begegnung dieses 29. Spieltages. Die vorletzte wird in Kürze zu Ende gehen. Das ist das Spiel des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Ann-Kathrin Rose aus Stuttgart.
Große graue Wolken ziehen auf über dem Stuttgarter Stadion. Im Kessel ist es ungemütlich geworden in dieser Schlussphase zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen. Es ist windig, es wird ungemütlicher und das auch auf dem Platz. 1:1 steht es, 90 Minuten sind gleich gespielt und Werder Bremen kommt und Werder Bremen trifft. Oliver Berg, der Mann, der schon den Ausgleich geschossen hat. 32. Minute. Ein Steckpass, wunderschön. Und dann ist Berg zur Stelle. Ein Steckpass aus der Hölle für den VfB Stuttgart. Und die Bremer, die rennen zur Eckfahne. Die laufen zu ihren 5.500 mitgereisten Fans. Und Berg, der breitet die Arme aus. Der Schotte, der noch im vergangenen Sommer als, ja, vielleicht der chancenloseste Spieler im Bremer Kader galt, trifft hier zum 2:1 für die Bremer, weil es einen super Pass gab aus dem Fußgelenk. Wunderbar gespielt von Leo Bittencourt. Und dann ist Berg zur Stelle und der drückt den Ball über die Linie. Und deshalb schlägt auch Daniel Schlager, der Schiedsrichter, jetzt in Sachen Nachspielzeit noch ein bisschen oben drauf. Die 90 Minuten, die waren gerade eben beim Treffer eigentlich vorbei. Und jetzt gibt's 5 Minuten oben drauf. 20, 30 Sekunden davon sind schon um. Und Ole Werner, der Trainer der Bremer, der hat gesagt, ich liebe dieses Stadion. Ich find's richtig, richtig schön. Aber es wird auch richtig, richtig schwer. Und der hat jetzt gerade noch mal angezeigt, Leute, ihr müsst da sein, ihr müsst wach sein. Denn seine Bremer, die führen seit gerade eben mit 2:1. Und wenn das so bleiben sollte, dann dürften die Stuttgarter heute Nacht von Oliver Berg träumen. Der VfB ja seit der 65. Spielminute in Unterzahl, die 10 Stuttgarter. Nach der aus meiner Sicht extrem harten zweiten gelben Karte gegen den gebürtigen Bremer Nick Woltemade, der inzwischen sein Glück gefunden hat beim VfB Stuttgart, heute aber unglücklich. Der hatte schon gelb und war dann so ein Tick zu spät. Aus meiner Sicht dennoch diese zweite gelbe Karte für Nick Woltemade zu hart. Eine extrem harte Entscheidung von Daniel Schlager. Der ist hier seitdem schwer hat in diesem Stadion und da bin ich ausnahmsweise mal mit den Fans. Das eine sehr, sehr harte Entscheidung. Die Bremer 20, 25 Minuten nichts aus dieser Überzahl gemacht, gerade eben aber der Treffer von Berg und deshalb führt Werder hier mit 2:1 in dieser Schlussphase. Die Bremer kommen über die linke Offensivseite. Da ist jetzt Tempo drin und da ist der Ball drin. Der kommt in die Zentrale, abgefälscht. Und dann landet er zum Glück aus Sicht des VfB Stuttgart in den Armen von Alexander Nübel. Und die Stuttgarter, die werfen jetzt alles, was ja im Maße der 10 Spieler sind auf dem Feld, aber 9 sind's, die nach vorne gehen können. Also klar, Alexander Nübel kann auch nach vorne gehen, aber das haben wir ja eher selten, dass der Keeper das Tor verlässt. Jetzt der lange, weite Ball nach vorne. Da ist inzwischen der Ex-Bremer Dennis Undaff reingekommen, der ja einst mit 16 Jahren aussortiert wurde bei Werder, weil er, und das ist ein Zitat, als zu pummelig galt. Und hat hier eine wahnsinns erste Saison gespielt beim VfB Stuttgart. Aktuell ein bisschen im Formtief, aber Sebastian Hoeneß sagt, er kann binnen Sekunden da sein. Und jetzt hat er gerade auf eine dieser Sekunden gehofft, aber war hier nicht mehr rechtzeitig am Ball. Michael Zetterer, der Schlussmann von Werder Bremen in seinem leuchtend gelben Dress, der ist für ihn sozusagen vorher am Ball gewesen und der lässt sich jetzt Zeit mit dem Abschlag, denn die Bremer führen hier in dieser Schlussphase seit der 90. Minute, seit dem Treffer von Berg mit 2:1 und gehen nicht in den Verwaltungsmodus, nö, die spielen weiter nach vorne. Das ist Grühl, der ist hier im Strafraum, aber geblockt von gleich 3 Stuttgartern, die jetzt auch ein bisschen mit dem Mut zur Verzweiflung verteidigen. Jetzt den Weg nicht mehr so richtig hinten rausfinden. 3 Minuten 13 sind rum von dieser Nachspielzeit. 5 gab es obendrauf. Das ist sicher auch noch einmal eine Reaktion auf diesen späten Treffer, auf den langen Jubel der Bremer. Und dann hat Daniel Schlager, der Schiedsrichter, hier entschieden, es gibt noch einen ziemlichen Aufschlag hinten raus. Der VfB läuft jetzt in Person von Dennis Undaff noch einmal an. Der will natürlich zeigen, was er kann, wartet seit über 500 Minuten auf einen Treffer im VfB-Dress. Hat zuletzt auch auf Einsatzzeiten gewartet, sollte eigentlich kommen, auch im DFB-Pokal-Halbfinale. Da aber gegen Leipzig dann doch keine Rolle gespielt. Und Sebastian Hoeneß hat gesagt, ja, er wollte die Statik der Partie nicht mehr verändern. Jetzt aber die Statik der Schlussphase. Eher ein Suchen des VfB nach Räumen und ein Hoffen der Bremer, dass sie da keinen mehr finden. Der VfB mit dem Ball an den zweiten Pfosten, Kopfball, aber der Ball erst einmal geklärt. Rechts raus, so muss es heißen. Köhn hat den zur Seite rausgespielt, weil aber in der Mitte ein Stuttgarter am Boden liegt. Ist die Partie kurz unterbrochen. Denkst du, nee, hier ist komplett Schluss. Der VfB Stuttgart verliert mit 1:2 dank des späten Treffers von Berg in der 90. Minute gegen Werder Bremen. Und es steht hier am Ende 1:2 Stuttgart gegen Bremen.
An Katrin Rose aus der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Zur Tabelle der Bundesliga nach diesem 2:1-Sieg von Werder Bremen in Stuttgart. Die Bayern führen mit 6 Punkten Vorsprung vor Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Eintracht empfängt dann gleich Heidenheim, Leipzig auf dem 4. Champions-League-Platz. Die Stuttgarter können sich so langsam davon verabschieden, dass sie in der nächsten Saison in irgendeinem der internationalen Wettbewerbe vertreten sein werden. Sie sind 11. Bremen hingegen darf auf die Conference League hoffen und Union Berlin nach dem unentschiedenen Leverkusen 13. und liegt mit komfortablen Punktvorsprung vor der Abstiegszone mit Heidenheim, Bochum und Kiel. Jetzt aber schnell noch einmal nach Roubaix. Dort ist das große Frühjahrsrennen der Radprofis zu Ende. Paris-Roubaix. Und der Sieger Mathieu van der Poel zum 3. Mal hintereinander. Holger Gerska, wie ist dieses Ergebnis einzuordnen?
Ja, er ist, glaube ich, der überragende Klassikerfahrer dieser Epoche, denn er hat jetzt nicht nur 3 Siege bei Paris-Roubaix, 3 in Folge, was zuletzt in den 70er Jahren mal gelang, sondern auch 3 bei der Flandern-Rundfahrt, dem sicherlich zweitwichtigsten für ihn, und auch 2 Siege bei Mailand-Sanremo. Da kommt einiges zusammen. Also für jemanden, der so groß, so schwer ist und demzufolge in den Bergen sicherlich nicht konkurrenzfähig, ist das das Maximum. Weltmeister ist er auch schon geworden, 2023. Das gelbe Trikot der Tour de France hat er schon gehabt nach einem Etappensieg. Was ihm noch fehlt, ist ein Mountainbike-Weltmeistertitel. Da ist er 2 Mal bös gescheitert, auch bei Olympia. Und das ist sein großes Ziel für den Rest des Jahres im Übrigen. Und er hat hier bei diesem Erfolg den sicherlich besten Radsportler insgesamt gesehen, Tadej Pogacar, geschlagen mit seinen Qualitäten auf Kopfstein.
Die ersten 3, die bekommen einen Pflasterstein. Den größten bekommt der Sieger. Davon hat Mathieu van der Poel jetzt 3. Der kann jetzt so bald anfangen, die Einfahrt zu Hause neu zu pflastern.
Ja, definitiv, aber der wird sicherlich einen etwas ruhmreicheren Platz auch bei ihm zu Hause kriegen. Ich weiß ja von John Degenkolb, der eine von nur 2 Deutschen, die in 122 Jahren Paris-Roubaix gewonnen haben, dass es für ihn das Allergrößte ist, diesen Stein zu haben. Und sie bekommen ja nicht nur das, sondern sie bekommen auch eine eigene Dusche hier in diesen ganz, ganz alten Duschen aus den 20er Jahren in diesem Anbau hier nahe dieses Velodroms. Und da kriegt man dann ein Silberplättchen und hat dann sozusagen seinen eigenen Raum. Das wird heutzutage gar nicht mehr genutzt, weil sie natürlich alle in den Bussen duschen. Aber das gehört alles zu den Ritualen, die hier gefeiert werden.
Aber das sind doch keine echten Steine, die dann aus dem Kopfsteinpflaster herausgebrochen werden, oder?
Nee, herausgebrochen nicht. Die werden schon künstlich sozusagen hergestellt, aber sie symbolisieren das Ganze. Das ist ja hier wirklich eine Religion. Damit diese Kopfsteine nicht irgendwann mal zuwuchern, werden ja Herden von Ziegen eingesetzt, die dann immer das Gras rausfressen müssen vor den jeweiligen Rennen. Das gehört auch dazu. Eins will ich übrigens, weil es einfach dazu gehört, noch sagen. Wir haben auch einen Deutschen gehabt, der hier wirklich sehr, sehr stark gefahren ist. Jonas Rutsch, ein Hesse, der bisher 11. war als Bester bei Paris-Roubaix und der heute hier mit der allerersten Ausreißergruppe schon unterwegs war, 240 Kilometer vor dem Feld gefahren ist in wechselnden Gruppen und am Ende starker 6. geworden ist.
Danach wollte ich noch fragen, Holger, aber wie immer bist du uns voraus. Vielen
Sorry.
Dank. Nein, nee, du musst dich nicht entschuldigen. Holger Gerska, ARD Radsport-Reporter, immer dabei, wenn es durch die Hölle des Nordens geht und dann im Sommer auch wieder bei der Tour de France. Dann werden Sie ihn Tag für Tag hier bei uns im RBB 24 Inforadio hören. Und jetzt hören Sie die Nachrichten mit Birgit Röhricht, anschließend dann die Fußball-Bundesliga. Die letzte Partie dieses 29. Spieltages live aus dem Waldstadion, die Eintracht gegen Heidenheim.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Rastplatz Hagen und Kleinmarzins Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreibarnim zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle und es sind Leute auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus und AWOS zwischen Potsdam, Babelsberg und Spanischer Allee stockender Verkehr wegen Bauarbeiten 10 Minuten plus dort. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17.30 Uhr mit Birgit Röhricht. Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine Kellogg schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte 2 Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin. 2 russische Raketen waren am Morgen mitten im belebten Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Gestern hatte ein Mann in der Berliner U-Bahn einen anderen erstochen. Dorothea Echte.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
Bei den Jusos formiert sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Berliner Juso-Vorsitzende Lenke sieht grundlegende Ideale der Sozialdemokratie verletzt. Der Bayerische Landesverband rief dazu auf, bei der anstehenden SPD-Mitgliederbefragung mit Nein zu stimmen. Vom Juso-Parteitag in Augsburg, Arne Wilsdorf.
Die 75 Delegierten fällten ihren Beschluss einstimmig. Darin heißt es, in der Gesamtbewertung sei der vorgelegte Koalitionsvertrag nicht geeignet, um die zentralen politischen Fragen und die enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen. Vor allem die geplanten Verschärfungen bei Migration und Asyl, die Abkehr vom Bürgergeld und fehlende Reichensteuern sorgten für scharfe Kritik.
CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Trumps Politik erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte der voraussichtlich künftige Bundeskanzler dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert. Im Streit zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. In der Fußball-Bundesliga hat gerade eben Bremen in Stuttgart 2:1 gewonnen. Am Abend spielen noch Eintracht Frankfurt und Heidenheim. Die Berlin-Volleys haben das Finale der Volleyball-Bundesliga erreicht. Das Team hat am Nachmittag auch das 3. Halbfinalspiel gewonnen und damit die Serie mit 3:0 für sich entschieden. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend von Südwesten her Wolken und örtlich Schauer. Zurzeit haben wir in Berlin-Kreuzberg 23 Grad, Guben 24. In der Nacht wechseln bewölkt 10 bis 7 Grad. Morgen mehr Wolken, am Nachmittag vereinzelt auch Regen 19 bis 23 Grad. Die Zeit 17.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Und Thomas Kroh am Mikrofon. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Und ich kann noch einiges dem hinzufügen, was Sie gerade von Birgit Röhricht gehört haben. Denn die Basketballerinnen von Alba Berlin haben im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft ein 5. Spiel erzwungen. Nach einem 55:22 Erfolg heute in Saarlouis. Diese Partie dann nächsten Dienstag in Berlin und damit zum Fußball nach Frankfurt am Main.
30 Zentimeter haben gefehlt zum ersten Treffer in dieser Partie hier in Frankfurt 0:0. Zweite Spielminute war es. Frankfurt über die linke Seite mit Pahoya geht rein in den Strafraum auf die Grundlinie zu, bringt den Ball dann vors Tor. Kugel geht durch den Fünfer durch am langen Pfosten. Scheibe, eben diese 30 Zentimeter. Bisschen zu weit hinten, deswegen konnte er die Kugel nicht über die Linie drücken. Das war eine richtig gute Möglichkeit für Frankfurt. Die Eintracht im Ballbesitz. Tief in der eigenen Hälfte, im eigenen Strafraum mit Robin Koch. 0:0, also noch der Spielstand. Links rausgespielt auf Arthur Zehat. Das Ganze immer noch auf Höhe des eigenen Strafraums. Heidenheim presst sehr hoch. Frankfurt versucht, diese Pressinglinie zu überspielen. Hat das jetzt geschafft mit Ekitike. Der lässt den Ball prallen auf den linken Flügel zu Bad Hoya, der diese Chance eben von Frankfurt vorbereitete. Aber dem hüpft der Ball so ein bisschen vom Fuß ins Seitenhaus. Einwurf für Heidenheim vor der eigenen Coachingzone, vor Frank Schmidt. Aber auch da wieder direkt gutes Pressing der Frankfurter. Aus dem Einwurf wird ein Ballbesitz für die Eintracht. Ekitike, 18 Meter Torentfernung, schießt, abgeblockt die Kugel. Geht ins Tor aus Ecke für die Hessen. Sehr guter Auftakt hier, vor allen Dingen von der Eintracht, aber auch Heidenheim ist mutig, druckvoll, spielt nach vorne. War ja die große Frage, wie die Hessen mental das Ganze hier angehen. Im Sandwich zwischen Tottenham, diesen beiden Highlight-Spielen im Europa League Viertelfinale. Donnerstag hat das Rückspiel nach dem 1:1 im Hinspiel. Momentan sieht es so aus, als wären sie auf der Höhe. Gucken wir noch schnell auf die Ecke von der rechten Seite. Fares Chaibi bringt den Ball in den kurzen Pfosten. Kopfballabwehr. 0:0 hier.
0:0 endete ja gestern auch die Partie von Union Berlin bei Bayer Leverkusen. Ein weiterer Punktgewinn für die Eisernen aus Köpenick im Kampf gegen den Abstieg, von dem jetzt im Grunde genommen auch gar keine Rede mehr ist im Südosten Berlins. Lars Becker.
Die erstaunliche Erfolgsserie des ersten FC Union geht weiter. Das Team von Steffen Baumgart trotzt auch Meister Leverkusen auswärts in der Bayer Arena ein 0:0 und damit einen Punkt ab.
Das war heute wirklich harte Arbeit. Und da muss man auch sagen, haben wir, ich glaube, bei einer der stärksten Offensivmannschaften sehr, sehr wenig zugelassen. Hatten selbst drei sehr gute Möglichkeiten. Aber am Ende muss man sagen, die Jungs haben es überragend verteidigt, haben sich auch allem gegen gestemmt, was da war, und nehmen wir gerne mit.
Union ist jetzt seit 5 Partien ungeschlagen, hat bemerkenswerte 11 von 15 möglichen Punkten geholt.
Nicht nur die Serie, sondern auch gegen wen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wir hatten vorher Mannschaften, da hat man es erwartet, da haben wir gar nichts geholt, und jetzt haben wir Mannschaften gehabt, wo, ich sag mal, da musst du schon ein bisschen dran glauben an die Geschichte.
In der Tat, verblüffend. Unentschieden beim Meister, Remis gegen die Bayern, Auswärtssiege in Frankfurt und Freiburg und der Erfolg gegen Wolfsburg. In Leverkusen hätte Union sogar gewinnen können, wäre aber des Guten dann doch zu viel gewesen.
Kirche im Dorf lassen. Also wir hatten diese 2-3 Momente, hatten wir. Und trotzdem wissen wir schon, wie das heute zustande gekommen ist, was wir machen mussten dafür.
Leverkusen hatte genauso Chancen, ein Tor zu erzielen. Von dem her sind wir sicher nicht so, dass wir jetzt sagen, wir hätten müssen gewinnen, sondern ich sehe es anders. Wir haben uns den Punkt erkämpft gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Captain Christopher Trimmel und seine Besatzung haben wieder alles abgerufen, was diese Mannschaft so stark, was die DNA von Union ausmacht. Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke, Wille.
Ich glaube, wir haben speziell defensiv natürlich sehr gut verteidigt, waren aggressiv, zweikampfstark. Klar haben wir mit dem Ball die ein oder andere Situation, die wir besser ausspielen müssen, mutiger sein müssen, aber das gehört zum Abstiegskampf dazu, dass man auch mit langen Bällen agiert.
Vor gerade mal 6 Wochen nach der Heimpleite gegen Kiel drohte Union ernsthaft in Abstiegsgefahr zu geraten, nahmen die Zweifel am erst in der Winterpause verpflichteten Trainer Baumgart zu.
Wir haben uns eingeschworen vor dieser Serie schon, dass im Abstiegskampf um gewisse Dinge geht, die man vielleicht am Anfang der Saison nicht zur Hand hat. Defensive Stabilität in die Mannschaft gebracht, das war, glaube ich, auch wichtig in der Phase. Dass es dann so läuft, ist natürlich auch überraschend. Freut mich natürlich sehr, dass das jetzt über so viele Spiele schon hält.
Satte 12 Punkte beträgt der aktuelle Vorsprung von Union auf den Abstiegsrelegationsplatz, 14 sogar auf einen direkten Abstiegsrang. Der Klassenerhalt ist kein Thema mehr. Aber die Serie soll natürlich weitergehen am kommenden Samstag gegen Stuttgart. Wieder eine dieser spielstarken Mannschaften, die den Eisernen so sehr liegen.
Soweit Lars Becker. Die Halbfinalserie der BR Volleys im Kampf um die deutsche Volleyballmeisterschaft, die ist auch zu Ende. Denn die BR Volleys gewannen heute das 3. Spiel gegen Gießen. Christian Riedel war dabei in der Max-Schmeling-Halle.
Die BR Volleys stehen erneut im Finale um die deutsche Volleyballmeisterschaft. Das 3:0 im 3. Spiel gegen die Grizzlies aus Gießen war vor 4215 Zuschauern keine allzu schwere Arbeit. 25:15, 25:15 und 25:19 lautete die Satzbilanz. Itamar Stein, der Trainer der Grizzlies Gießen, nahm vor allem im ersten Satz immer wieder eine Auszeit, um die Serien der Berliner mal 3 Punkte in Folge, mal 5 Punkte in Folge zu brechen. Aber es brachte nichts. Seine Mannschaft brachte in diesem dritten Spiel nicht mehr die notwendige Konzentration auf. Und die BR Volleys spielten es konsequent zu Ende und warten nun auf den Gegner der zweiten Halbfinalpartie, Lüneburg gegen Friedrichshafen.
In der Formel 1 läuft der Grand Prix von Bahrain. 22 von 57 Runden sind absolviert. Nach den ersten Wechseln sieht es an der Spitze wie folgt aus. Oscar Piastri führt im McLaren vor George Russell im Mercedes und Dritter ist Lando Norris im zweiten McLaren. Also eine hochspannende Weltmeisterschaft in dieser Saison. Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull auf dem 7. Platz. Aber wir kehren zurück ins Waldstadion nach Frankfurt am Main. Dort spielt die Eintracht Fußball gegen Heidenheim.
Das nennt man just in time. Tor für Eintracht Frankfurt, 10. Spielminute, 1-0. Jean Matteo Baheuer macht das Ding. Es war ein wildes Fußballspiel in diesen ersten 10 Minuten von beiden Teams. Heidenheim mutig, aber auch sehr offen hinten. Und das nutzt die Eintracht jetzt aus über die linke Seite, eingeleitet von Ekitike. Der geht runter bis zur Grundlinie, dann in den 16er rein und chippt die Kugel dann vors Tor von links, vom linken Strafraumeck. Und da ist dann, nachdem Scheibi den Ball nochmal reinlegt, Baujahr und spitzelt den Ball mit dem Innenriss ins lange Eck. Tor für Eintracht Frankfurt. 1-0. Und damit ist dann erstmal auch die Frage, die viele hatten, beantwortet. Nämlich, wie kriegt es diese junge hessische Mannschaft hin zwischen diesen Highlights gegen die Tottenham Hotspur in dem Europa League Viertelfinale, sich hier auf den biederen, manchmal harten Bundesliga-Alltag gegen einen Abstiegskandidaten zu fokussieren. Sie hat es hinbekommen. Zumindest ist das der Stand. Sie führt mit 1-0, hat den Ball in der eigenen Hälfte. Robin Koch nimmt den Torschütz mit. Baheuer auf der Mittellinie, spielt dann aber erstmal zurück zum zweiten Innenverteidiger, zu Tuta, der dann rechts raus zu Christensen. Heidenheim wieder sehr, sehr hoch stehend, was eben bedingt, dass im Rücken der letzten Kette viel Platz ist für die schnellen Ekitike und Baheuer. Und so hat es dann eben geklingelt. Und so steht jetzt nach 11,5 Minuten 1-0 Frankfurt.
In der zweiten Liga lag Paderborn im Spiel gegen Düsseldorf in Unterzahl zurück, was Torhüter Manuel Riemann veranlasste, als Spieler vorne mitzumischen. Und ich habe Reporter Marc Eschweiler gefragt, ob er sich das selbst gestattet hat oder die Erlaubnis vom Trainer bekommen habe.
Also ich glaube, das ist einfach Manuel Riemann, wie er leibt und lebt. Und was ich nicht wusste, hinter mir stand das ganze Spiel ein kleiner Junge. Ich hätte drauf kommen müssen. Der hatte nämlich das gelbe Riemann-Trikot an. War sein Sohn. Der hampelte die ganze Zeit hinter mir auch rum, weil er natürlich aufgeregt war wie Bolle, weil sein Vater da vorne rumläuft und das Tor hinten leer war. Wie beim Eishockey. Empty net. Düsseldorf hat daraus, finde ich, viel zu wenig gemacht, aber haben das am Ende ja trotzdem gewonnen. Und der Riemann, der ist einfach nicht zu stoppen. Aber der hätte ja um ein Haar wirklich mitgeholfen, dass seine Mannschaft noch den Ausgleich hier macht. Selbst einen Torschuss abgegeben. 3-4 Flanken von der rechten Bahn in die Mitte. Also das war schon bemerkenswert und er hat gerade hier mit seinem Sohn auf dem Arm eine Ehrenrunde gedreht, hat sehr, sehr viel Beifall bekommen, weil das ist doch das, was die Leute sehen wollen. Typen, die sich den Allerwertesten aufreißen für den Verein, auch wenn es am Ende nicht mehr geklappt hat.
Wie steht's um die technischen Fertigkeiten des Torhüters?
Ich bin überrascht. Also der war völlig klar in der Ballannahme, in der Passstruktur, in den Flanken. Also der könnte auch tatsächlich Feldspieler werden, zwei Klassen tiefer oder so. Würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass Manuel Riemann da rausfallen würde. Also das war schon wirklich bemerkenswert, aber hat am Ende ja trotzdem nicht geholfen.
Ein irrer Aufstiegskampf in der zweiten Liga, nervenzerfetzend. Was glaubst du, wer wird sich dann am Ende durchsetzen?
Also ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Düsseldorf hier heute gewinnen kann, weil die sind im Moment so verletzungsgebeutelt, dass die einfach ja wirklich alle Mann spielen lassen müssen, die noch da sind und haben jetzt zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Letzte Woche ja auch in Unterzahl, weil sie selbst einen Platzverweis hatten, gegen Münster, ein Kraftakt. Aber wenn du solche Spiele gewinnst, dann bist du wieder voll im Geschäft. Und das kann natürlich dann auch jetzt für die letzten 5 Spiele Kräfte freisetzen. Düsseldorf hat's eben mit diesem Auswärtsspiel nächste Woche in Elversberg selbst in der Hand, mindestens Dritter zu werden. Und da sagt Düsseldorf, glaube ich, auch ganz klar, wenn ihr anderen alle zu blöd seid, sind wir halt einfach da. Also irgendwie hat man ja das Gefühl, es will sich keiner da oben so richtig festsetzen. Und dementsprechend bleibt das da oben so irre spannend.
Ich hätte ja nie gedacht, dass Paderborn nach dem zeitigen Abstieg aus der Bundesliga, nachdem sie aufgestiegen waren, sich dann noch jemals wieder in solchen Regionen in der zweiten bewegen würde. Wie kommt's dazu?
Die haben halt immer wieder goldene Händchen par excellence. Also die holen immer wieder Spieler, die kein anderer will, die aber dann in Paderborn plötzlich wieder über sich hinauswachsen. Sie haben einen herausragenden Trainer, der wahrscheinlich in der neuen Saison gar nicht mehr da ist, weil er zu höherem berufen wird. Lukas Kwasniok, was der auch wieder aus dieser Mannschaft hier zaubert, das ist irre. Und wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, klar sind die jetzt abgerutscht auf Platz 7. Die haben jetzt 3-mal in Folge verloren, bleiben aber mit 2 Punkten Rückstand auf Platz 3 trotzdem noch mit im Geschäft. Da sieht man mal, wie bekloppt das da eigentlich ist in dieser zweiten Liga. Wobei ich glaube, dass Paderborn, man sieht das, denen geht wieder mal die Puste aus, weil die spielen halt 34 Spieltage mit dieser Mannschaft immer am Limit und haben so eine gewisse Frühjahrsmüdigkeit in den letzten 3 Spielzeiten. Da geht denen halt wirklich einfach die Puste aus, weil da die Breite im Kader nicht da ist.
Marc Eschweiler über die kuriosen Umstände beim 1:2 der Paderborner gegen Düsseldorf. Und in der Bundesliga, da steht es weiterhin 1:0 für Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim.
Das Bällchen, das läuft sehr, sehr gut. Heidenheim steht ein bisschen zu luftig hinten. Ecke von der linken Seite jetzt. Scheibi, langer Pfosten vors Tor gezogen. Faustabwehr von Kevin Müller, der eben schon mal richtig gut parieren musste gegen Ekitike nach einem Flachschuss aus 11 Metern. Trotzdem weiter Frankfurt jetzt über die rechte Seite. Bahoya bleibt hängen. Heiden kann erstmal klären, aber sie kriegen da den Ball einfach nicht weg. Frankfurt sehr, sehr aufmerksam. Steht sehr schnell auf den Füßen des ballführenden Heidenheimers und deswegen ist die Befreiung extrem schwierig. Jetzt aber war der Ball kurz im Seitenhaus. Deswegen ein Einwurf für die Gäste. Bisschen Beruhigung vor den eigenen Fans, die eine Mini-Choreo gezeigt haben vor Anpfiff in den Vereinsfarben Rot und Blau. Große Letter haben sie hochgehalten. Kämpft mit Blick auf die Tabelle, ist das dringend nötig nach dem Sieg gestern von dem Sieg gestern von Pauli. So, sind schon 7 Punkte bis eben zu diesem FC St. Pauli, zum ersten Nicht-Abstiegsplatz. Das ist eine ganz harte Aufgabe für die Heidenheimer, die hier nach 17 Minuten zurücklegen, aus ihrer Sicht 0:1.
Und vom Waldstadion aus geht's jetzt noch weiter Richtung Südwesten in die Mercedes-Benz-Arena nach Stuttgart und dort hart dankenswerterweise für uns immer noch an Katrin Rose aus. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus dem Neckarstadion, wie es die Fans ja immer noch nennen.
Ja, selbstverständlich, wie denn sonst? Lieber Ann-Kathrin, wir haben als wichtigsten Punkt verzeichnet die gelb-rote Karte für Nick Woltemade. Im Grunde genommen hätte ihn der Schiedsrichter meiner Meinung nach nur dafür bestrafen können, dass er seine Arme nicht so richtig unter Kontrolle hat. Aber wie soll er das auch bei 1,96 Meter oder 98 Größe? Wie kann man dafür eine gelbe Karte geben?
Ja, ich bin ganz ehrlich, das ist mir auch nicht erklärbar und es ist mir rätselhaft. Und ich habe im Spiel noch so einen Moment gedacht, ja, er berührt ihn ja schon. Aber im Fußballspiel berühren sich Spieler oder Spielerinnen eben. Das ist ja ganz normal. Ich finde die Entscheidung übertrieben hart. Ich habe hier auch mit den Kolleginnen und Kollegen nochmal Rücksprache gehalten und auch mit dem Schiedsrichterbeobachter. Und wir sind uns einig, das war keine zweite gelbe Karte. Das ist ein Platzverweis, der nicht nur für Nick Woltemade extrem bitter ist, sondern auch für den VfB. Denn es hat auch die Gewichtung in diesem Spiel ein bisschen verändert. Und Woltemade ist kein übertrieben unfairer Spieler. Der hatte heute schon richtig Feuer. Der hatte richtig Bock, aber das war für mich eine Entscheidung vom Schiedsrichter, die nicht nur umstritten war, sondern einfach nicht richtig und die dann auch hier ehrlicherweise die Stimmung im Stadion und die Linie auch ein bisschen in diesem Spiel geändert hat und da hat er sich, glaube ich, Daniel Schlager, der Schiedsrichter, nicht so einen ganz großen Gefallen mitgetan.
Und damit wieder eingezahlt auf all jene, die mit dem Videoassistenten hadern, der in diesem Falle sich wahrscheinlich laut Regeln nicht hätte melden dürfen. Aber da fragt man sich, ja, wenn wir einen haben, warum meldet der sich denn dann nicht? Aber egal, es ist passiert. Sprechen wir über diesen Oliver Burke, den Schotten bei Werder Bremen, der ja maximal als Ersatzspieler, als Einwechselspieler Tore erzielen konnte und nun urplötzlich Werders Versicherung im Kampf um einen Platz im Europapokal ist. Was haben Sie mit dem gemacht da an der Weser? Das kannst du auch aus Stuttgart natürlich nur vermuten, aber vielleicht ein Wort zu ihm.
Ja, das ist eine total spannende Entwicklung. Die habe ich auch sozusagen verfolgt in den letzten Wochen, weil ich Oliver Burke tatsächlich vom Neckar an die Weser eher so kannte als der, der als Joker kommt, der eher so ein bisschen der ist, der aushilft, der auch Joker-Tore erzielt hat und der im vergangenen Sommer ja noch als komplett chancenloser Stürmer in diesen Kader galt, war zweimal nach England ausgeliehen. Auch das ehrlicherweise keine besondere Erfolgsgeschichte. Und jetzt hat er sechsmal in Folge in der Startelf gestanden, hat heute doppelt getroffen, hat extreme Sprints gezeigt, war überall da, hat in ganz, ganz vielen Bereichen Top-Werte. Und was haben Sie mit ihm gemacht? Ich glaube, er hat selber ganz viel gemacht. Er hat erzählt, dass er sehr, sehr viel investiert hat, dass er sich deutlich wohler fühlt. Also auch da scheint es an der Weser einen kleinen Stimmungsumschwung gegeben zu haben in diesem Team. Und dass er viel Rücksprache hält, auch mit den Teamkollegen, mit Ole Werner, auch mit dem Trainer. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Und der hat wirklich die beeindruckendste, ja, Wandlung in diesen Kader vollzogen und wie wichtig er ist, das hat er ja heute gezeigt.
Wie werden Sie damit klarkommen in Stuttgart, dass es in der nächsten Saison aller Wahrscheinlichkeit nichts wird mit dem internationalen Geschäft? Es wird, so sieht es im Moment aus, nicht einmal für die Conference League reichen.
Ja, da halten zumindest die Fans mit dem letzten Strohhalm. Und der Strohhalm heißt DFB-Pokalfinale. Wenn sie da erfolgreich sind, dann wären sie ja international dabei. Und deshalb haben die eben auch gerufen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das ist also eine Art Trotzphase nach diesem 1:2 gegen
Bremen. Das habe ich völlig vergessen, liebe Ann-Kathrin. Natürlich das DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld. Das sollte doch klappen. Ann-Kathrin Rose aus dem Neckarstadion und von dort geht's in die große Handballhalle nach Köln. Dort heute das Finale um den deutschen Pokal zwischen Kiel und Melsungen, Daniel Neuhaus.
Die Arena in Köln, ein Jubelmeer in Weiß und Schwarz. Die Zebras der THW Kiel freut sich, bejubelt den 13. Erfolg im DHB-Pokal. Der Titel wandert nach 2022 mal wieder nach Kiel und am Ende war es ein hochverdienter Erfolg. Die erste Halbzeit packend, eng umkämpft und dann nach zwei Dritteln des Spiels konnte Melsungen nicht mehr mithalten. Die Lücken in der Abwehr der Nordhessen wurden größer und die Kieler, sie fanden sie mit traumwandlerischer Sicherheit, vor allem Erik Johansson mit 7 Toren und 5 Vorlagen entscheidend und ganz hinten Andreas Wolf, der deutsche Nationalkeeper mit einem Sahnetag, 16 Paraden, er mitentscheidend für diesen Titel, über den sich die Kieler freuen mit ihren Fans wie kleine Kinder. Und die MT Melsungen hat es wieder nicht geschafft, betrauert diese Niederlage und wartet nach wie vor auf den ersten nationalen Titel der Vereinsgeschichte. Der THW Kiel besiegt die MT Melsungen im Pokalfinale mit 28:23.
Soweit Daniel Neuhaus. Und bevor es weitergeht mit Fußball im Waldstadion, hier das Wichtigste von diesem Wochenende aus Englands Premier League. Der FC Liverpool steht kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft nach einem 2:1-Sieg gegen West Ham United. Der Verfolger, der FC Arsenal, der Real Madrid in der Champions League noch auseinandergenommen hat, der spielte gestern nur 1:1 gegen den FC Brentford. Nottingham Forest zu Hause mit einer Niederlage 0:1 gegen Everton. Manchester City reißt sich am Ende der Saison noch einmal zusammen und gewinnt 5:2 gegen Crystal Palace und rückt damit auf den 4. Tabellenplatz vor, denn der FC Chelsea hat gegen Ipswich Town nur 2:2 gespielt. Liverpool führt mit 13 Punkten Vorsprung vor Arsenal und Nottingham Forest und 4. wie gesagt Man City und damit ab zu Tim Brockmeier.
Hat sich ein bisschen beruhigt, die Partie zumindest aus Sicht der Heidenheimer, die nach dem 1:0 durch Bahoya für Frankfurt doch ziemlich unter Druck waren. Einiges an Chancen hinnehmen mussten, allerdings keinen zweiten Treffer. Jetzt, wie gesagt, haben sie ein bisschen längere Ballbesitzphasen, machen aber oft im Aufbauspiel zu viele Fehler, so wie jetzt von der linken Seite, kräht sich mit einem Pass in den linken Halbraum, aber da ist kein Mitspieler, da ist nur Robin Koch. Der Frankfurter Verteidiger nimmt die Kugel auf. Der Trainer der Heidenheimer, Frank Schmidt, wahnsinnig viel am Arbeiten in seiner Coachingzone, hat sich jetzt schon mehrere Spieler geschnappt und denen neue oder vielleicht noch mal intensivere taktische Anweisungen gegeben, in der Hoffnung, dass seine Mannschaft das hier ein bisschen besser in den Griff bekommt. Frankfurt aber das klar bessere Team, führt völlig verdient mit 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim.
Die Eisbären Berlin haben die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft erreicht nach einem grandiosen Halbfinale gegen Mannheim mit 4:0 Siegen. Ein Spieler konnte besonders überzeugen, der in Kanada geborene Ty Ronning, der auch einen amerikanischen Pass besitzt. Carsten Steinmetz hat ihn getroffen.
Ty Ronning und Teamkollegen fliegen scheinbar im Training über das Eis im Berliner Wellblechpalast. Bei hohem Tempo passen sie sich die Pucks zu, schießen aufs Tor und jubeln, wenn sie treffen. Von Anspannung ist vor dem Meisterschaftsfinale bei den Eisbären noch nicht zu spüren. Die Stimmung im Team und bei Ty Ronning ist hervorragend.
Yeah, it's feeling good. We have a saying here, it's jeden Tag besser, so it's better every day.
Jeden Tag besser, das Motto der Eisbären hat Ty Ronning verinnerlicht. Er hat die Saison schon gut begonnen und wurde im Laufe der Spielzeit immer stärker. Ronning war der Topscorer der Hauptrunde mit 37 Toren und 36 Torvorlagen. Jetzt ist er aktuell der Topscorer der Playoffs, hat zudem in den vergangenen 23 Spielen entweder selbst getroffen oder war an einem Eisbärentor beteiligt. Ronning hat damit einen Ligarekord aus der Saison 1994-95 verbessert. Seine Topform erklärt er ganz bescheiden mit der Stärke der Teamkollegen.
It's the players I play with, that's for sure. You know, really thankful for Freddy Tiffels and Leo Ferdl. So.
Ferdl und Tiffels spielen mit dem Nordamerikaner in einer Angriffsreihe, die den Gegnern Angst und Schrecken einjagt. Alle drei sind stark und können Tore schießen oder vorbereiten. Bei Ty Ronning klappt das zurzeit aber besonders gut, stellt auch Freddy Tiffels fest.
Ich glaube, dass der Ty gerade natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit spielt und einer absoluten Spielfreude. Und so scheint er immer ein Schritt vor dem Gegner zu sein. Das ist meistens nicht viel, aber ein Schritt reicht schon aus.
Um am Ende wieder zu treffen oder ein Tor aufzulegen. Ty Ronning ist nur 1,75 Meter groß, er ist auch nicht besonders kräftig, dafür aber schnell, wendig und trickreich und für die gegnerischen Verteidiger kaum zu fassen, obwohl die ihn ganz besonders ins Visier nehmen.
Das ist seit einiger Zeit so. Ich versuche, den Verteidigern zu entfliehen und mir Räume zu verschaffen. Die Stürmer aus meiner Angriffsreihe suchen mich aber auch, schauen, wo ich bin. Das macht Spaß. Das ist Eishockey, das Spiel, das ich liebe.
Im Sommer 2023 haben die Eisbären Ty Ronning aus Ingolstadt nach Berlin geholt. Sein Ex-Verein könnte nun im Finale auf die Eisbären zukommen, wenn sich die Ingolstädter im Halbfinale noch gegen die Kölner Haie durchsetzen. Für Ronning wäre eine Endspielserie gegen Ingolstadt schon etwas Besonderes.
Absolut, das wäre cool. Aber das wäre es auch, wenn wir gegen Köln spielen würden. Das sind zwei starke Teams, egal gegen wen. Es wird eine große Herausforderung. Das wird auf jeden Fall sehr spannend.
Auch im Playoff-Finale möchte Ty Ronning wieder in jedem Spiel entweder treffen oder ein Tor vorbereiten und am Ende natürlich den Titel holen.
Sie hatten ein paar Tage frei, die Eisbären, und seit gestern bereiten sie sich nun auf die Endspielserie vor. Sie hören das RBB 24 Inforadio. Wir sind wieder in der Fußball-Bundesliga in Frankfurt am Main.
Nach 7 Minuten gab es die erste und bisher einzige Torchance für den 1. FC Heidenheim in dieser Partie. Siersleben auf der rechten Seite mit dem Kopf nach einer Ecke. Santos, der Frankfurter Keeper, der erneut den verletzten Kevin Trapp vertritt. Musste eingreifen. Das ist jetzt aber 20 Minuten her und seitdem ist von Heidenheim nichts zu sehen im Spiel nach vorne. Nur die Frankfurter spielen, führen mit 1:0. Thiat hat den Ball im linken Halbfeld der Heidenheimer Hälfte. Schöner Steilpass in die Spitze. Bahoya, der Torschütze, startet da in Richtung Grundlinie. Am linken Strafraum-Eck, an der linken Strafraumkante der Heidenheimer, aber der Ball dann ein bisschen zu optimistisch geschlagen von Arthur Thiat, dem Linksverteidiger der Frankfurter, geht dann ins Tor aus. Ist nicht mehr zu erreichen für Bahoya, deswegen Abschlag vom Kasten von Kevin Müller, dem Heidenheimer Keeper, der beim Gegentor keine Chance hatte, dann schon zweimal sehr stark parieren musste gegen Frankfurt. Heidenheim versucht, über die rechte Seite aufzubauen, langer Schlag in Richtung Mittellinie. Sie kommen gar nicht zu einem gepflegten Spielaufbau, die Gäste, weil die Eintracht wirklich auch sehr, sehr aktiv und hoch presst und die Heidenheimer überhaupt keine Luft haben, hier aufzubauen, zu atmen, zu spielen. Jetzt vielleicht über Traoré, rechte Seite, nimmt dann Schöpner mit und verteilen sie erstmal auf Höhe der Mittellinie auf die linke Seite zu Dorsch, der mit einem schönen Seitenwechsel wieder rechts rüber. Traoré war gestartet, aber der Ball ist zu weit geschlagen und geht dann auf Höhe des Frankfurter 16ers ins Seitenaus. Und so gibt es einen Einwurf für die Eintracht tief in der eigenen Hälfte. Die führt hier verdient mit 1:0.
Safety-Car-Phase beim Formel-1-Grand-Prix von Bahrain nach 33 Runden. Was genau passiert ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber zumindest Folgendes. Es führt Oscar Piastri, der Mann, der auch in der Qualifikation am schnellsten war, im McLaren. Dahinter der Mercedes mit George Russell und auf dem dritten Platz Charles Leclerc im Ferrari. Vierter ist der gesamtführende Lando Norris im zweiten McLaren. Jetzt die Nachrichten mit Patrick Buchmüller, anschließend der Kollege Michael Castricius mit den Nachrichten und Berichten aus Deutschland und der Welt. Und wie es im Fußball weitergeht, erfahren Sie um 18.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A113 Richtung Dresden. In der Ausfahrt Schönefeld Nord steht ein liegen gebliebenes Fahrzeug. Die A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Rastplatz Hagen und Kleinmarzehns Behinderungen nach einem Unfall. Die A115 Dreieck-Knotetal Richtung Dreieck-Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und der Spanischen Allee stockender Verkehr wegen Bauarbeiten plus 10 Minuten. Die B158 Richtung Berlin zwischen der A10 und Ahrensfelde Stau auch hier plus 10 Minuten. Das war's. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Bundeskanzler Scholz hat den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy als barbarisch kritisiert. Das zeige, wie es um die russische Friedensbereitschaft bestellt sei, erklärte er. Bei dem Angriff heute Morgen auf das Zentrum von Sumy sind mindestens 32 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Aus Kiew Florian Kellermann.
Fotos und Videos zeigen brennende Autos, stark beschädigte historische Gebäude sowie zahlreiche Tote und Verletzte auf den Straßen. Zum Zeitpunkt des Angriffs seien viele christliche Gläubige auf dem Weg in die Kirche gewesen, kommentierte der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha.
Berlins Innensenatorin Spranger prüft, die Messerverbotszonen auszuweiten. Die SPD-Politikerin sagte dem RBB, dass sie sich ein entsprechendes Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könne. Der Hintergrund sei aber nicht der tödliche Messerangriff am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz in Charlottenburg gestern. Waffenverbotszonen seien ein Signal an die Gesellschaft, dass der Rechtsstaat entschieden etwa gegen Messerangriffe vorgeht, so Spranger. Kritik am Koalitionsvertrag kommt auch von Sozialverbänden und Krankenkassen. Sie warnen davor, dass die Beiträge für die Sozialversicherungen deutlich steigen könnten. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, vermisst im Koalitionsvertrag von Union und SPD konkrete Antworten auf die Frage, wie die Sozialsysteme künftig stabil gehalten werden sollen, angesichts weiter steigender Kosten. Auch der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm, kritisiert, dass die Parteien Kosten in Milliardenhöhe auf Beitragszahler abwälzen wollten. Er warnt in der Augsburger Allgemeinen vor einem, Zitat, Beitragstsunami.
CDU-Chef Merz warnt vor dramatischen Folgen der Zollentscheidungen von US-Präsident Trump. Trumps Politik erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte der voraussichtlich künftige Bundeskanzler dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert. Im Streit zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. In der Fußball-Bundesliga hat Bremen in Stuttgart 2:1 gewonnen. Gerade spielt Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim. Es steht aktuell 1:0. Die Berlin-Volleys haben das Finale der Volleyball-Bundesliga erreicht. Das Team hat am Nachmittag